Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Growth Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und du hörst den Podcast für alle, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln und über sich hinauswachsen möchten. In diesem Interview spreche ich mit Nicole Hoffmann, die man ganz gut als Serial Entrepreneur beschreiben könnte, denn sie hat einige Unternehmen gegründet. Und zwar in einem ganz besonderen Thema, ein Thema, das sich noch nicht so viele Menschen gewidmet haben. Und zwar ist das Thema Kita. Während es ganz viele Leute natürlich gibt, die in diesem Bereich arbeiten, gibt es nur wenige, die darüber sprechen oder in diesem Bereich gegründet haben. Also hör auf jeden Fall gut zu, wenn du Tipps brauchst, wie man in einem Bereich sichtbar wird, der noch nicht so viel Sichtbarkeit erlangt hat. Und wie man unermüdlich für sein Thema einsteht. Viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Nicole, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Gerne doch. Ich bin Nicole Hoffmann, ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne in Offenburg im schönen Südbaden von Deutschland und bin seit fast 7 Jahren Unternehmerin.
Und was genau machst du?
Ich habe vor 7 Jahren Sportkindergarten gegründet. Also ich bin ursprünglich Erzieherin, habe dann Management studiert und schon immer den Wunsch gehabt, Unternehmerin zu sein und eigene Sportkindergärten zu gründen. Und so habe ich vor fast 7 Jahren meine ersten Sportkindergärten in München gegründet, habe auch 8 Jahre in München gelebt und bin der Liebe wegen wieder zurück nach Offenburg gezogen und habe jetzt hier weitere Kita-Standorte eröffnet. Und jetzt ganz neu dieses Jahr ein weiteres Unternehmen gegründet mit dem Namen Erfolgskita. Hier helfe ich zum einen und unterstütze Unternehmen bei der Betriebskita-Gründung als externe Beraterin und parallel schule und coache ich Kita-Leitungen im Rahmen einer Mastermind.
Wow. Und ich habe bei LinkedIn gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du ein Unternehmen hast, das Weinspaß heißt.
Richtig, ja. Das habe ich auch gegründet während Corona. Da blieben ja leider die Einnahmen in Kitas auch aus und ich dachte, Mensch, ich muss irgendwie meine Mitarbeiter weiter finanzieren, ich muss meine Miete weiterzahlen, was mache ich denn? Und dann habe ich geschaut, okay, die Welt spielt gerade wieder vieles Gesellschaftsspiele und ich komme ja aus einer Weingegend, hier wird auch gern Wein getrunken, habe dann quasi Gesellschaftsspiele und Wein miteinander verbunden und so ist quasi Weinspaß entstanden. Weinspaß ist ein Spielbrett, was ich selbst entwickelt habe. Ich sage ein bisschen vergleichbar auch mit Activity, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, und einer digitalen Weinprobe auf dem Spielbrett versteckt. Und so helfe ich so ein bisschen beim Weinwissen erweitern und gleichzeitig den Spielspaß nicht zu vergessen.
Okay, wow. Und ich habe noch ein Unternehmen entdeckt, Female Founder.
Richtig, genau. Das habe ich mit 2 Mitgründerinnen gegründet und auch mit dem Hintergrund, dass ich als Unternehmerin mich vernetzen wollte. Und damals waren Frauennetzwerke noch nicht so in aller Munde. Und ich finde das Netzwerken mit Männern ganz wichtig, aber auch mit Gleichgesinnten, in dem Fall mit Frauen. Und so ist es quasi aus eigenem Interesse entstanden. Und meine 2 Mitgründerinnen fanden das auch super spannend und interessant. Und so ist dann Female Founder entstanden. Und hier veranstalten wir im Raum Offenburg regelmäßig Events am Abend für Frauen, für Gründerinnen, geben zum einen Frauen, die gegründet haben, eine Bühne, in dem sie ihre Produkte vorstellen können und gleichzeitig natürlich auch der Netzwerkcharakter.
Okay, wie du das alles schaffst, da kommen wir gleich noch zu. Das ist meine größte Frage. Aber ich möchte gerne vorher noch auf den Punkt eingehen, den du gerade erwähnt hattest, zu Corona-Zeiten. Also erstmal Unternehmerin zu sein und dann auch im Bereich Kita, unterstelle ich jetzt einfach mal, ist schon mal an sich nicht so einfach, weil es vielleicht auch einfach nicht so häufig vorkommt. Und dann noch zu Corona. Das stelle ich mir wie eine riesengroße Herausforderung vor, wo man vielleicht erstmal überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und was man machen soll. Wie war das für dich?
Also ich muss ehrlich sagen, dass es wirklich eine schwere Zeit war. Rückblickend kann ich sagen, dass ich froh bin, dass ich am Anfang meiner Karriere so eine Finanzkrise erlebt habe, nicht wie manche andere Unternehmer oder Unternehmerinnen erst mit 20 Jahren Berufserfahrung. Aber es war schon schwierig, weil man hat einmal die Eltern gehabt, also in meinem Fall die Kita-Eltern, die nicht mehr zur Arbeit gehen konnten, weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen mussten oder Homeoffice mit Kindern gemacht hatten. Gleichzeitig hat man die Kinder auffangen müssen, die emotional darunter gelitten hatten und gleichzeitig sein eigenes Team, die auf einmal in Kurzarbeit waren. Und da den Spagat zu schaffen, war schwierig und emotional auch wirklich sehr, sehr belastend, ja.
Ja, ja, und dich selbst natürlich auch, ne? Irgendwo musstest du dich auch dich selber auffangen. Einfach,
ja,
weil das,
richtig, ja.
Ja. Wie würdest du sagen, wie bist du durch diese Zeit gekommen? Oder was wären vielleicht auch so Tipps, die du geben kannst? Woran kann man sich in dieser Zeit auffangen oder festhalten?
Also mir hat in dieser Zeit so ein stabiles Umfeld geholfen, meine Familie, mein Partner und Freunde. Das war einmal so, wo ich so ein positives Umfeld bekommen hatte. Und ich habe mich glücklicherweise schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und kann behaupten, dass ich sehr, ich nenne es mal, stabiles Mindset habe, um dadurch nicht in ein Loch zu rutschen. Und das war für mich ganz gut. Und was mich zusätzlich noch unterstützt hatte, war Austausch mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, zu wissen, okay, uns geht es allen irgendwie ähnlich und durch den Austausch hat man wieder so Kraft gesammelt und zu sagen, Mensch, wir schaffen das alle. Und ich lese gern Gründergeschichten von Frauen und Männern, die mal gegründet haben aus dem Nichts und dann was Großes geschaffen haben, was ich wieder sehe, okay, sowas macht mir dann Mut und lässt mich einfach weiterkämpfen.
Was ist da so eine Geschichte, die du besonders gerne magst?
Also ich nehme immer das Beispiel von Lena Gerke und finde sie einfach sehr inspirierend, weil sie damals als Topmodel gestartet ist, mittlerweile erfolgreiche Unternehmerin ist. Und ich mir dann immer wieder sage, weil oft hört man dann, ja, sie ist ja schon erfolgreich, die hat es ja einfach im Leben. Aber ich mir dann immer wieder sage, nein, Lena Gerke hat auch mal bei Null angefangen, war auch mal sehr unbekannt. Und jetzt ist sie das bekannte Topmodel, ist bekannte Unternehmerin, aber es hat sich alles selbst erarbeitet. Und das sich immer wieder vor Augen zu führen, dass jeder mal bei Null und einem unbekannten Status angefangen hat, das macht mir immer wieder Mut.
Voll schön. Hat sie ein Buch geschrieben eigentlich?
Nicht, dass ich wüsste, muss ich sagen.
Nee, du verfolgst dann per Social-Media-Kanäle, Podcast und sowas.
Richtig, genau, ja.
Ja, ja. Okay. Ja, cool. Danke für die Insights. Du hattest gerade gesagt, ein stabiles Mindset. Was verstehst du unter einem stabilen Mindset oder wie erarbeitet man sich ein stabiles Mindset?
Also ich von mir kann sagen, dass immer wichtig ist, wenn man seine Vision immer vor Augen hat. Wo möchte man mal hin im Leben, beruflich, privat, wie auch immer, kann ja jeder dann für sich selber auf seine Bereiche sich dann auch übertragen. Und ich habe mir immer so vor Augen geführt, wo möchte ich denn mal hin, was sind denn meine Ziele. Und gleichzeitig darf man sich immer eingestehen, finde ich, wenn das mal schlechte Tage gibt. Und man darf auch mal traurig sein, man darf mal Tränen haben, um dann aber wieder so eine Kurve zu bekommen, sich wieder mit seiner Vision zu verbinden, sagen, okay, da möchte ich hin, dafür stehe ich jeden Morgen auf und das ist mir wichtig. Und das ist für mich so eine stabile Basis.
Ja, ja, voll schön. Auch, dass du sagst, hey, es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, weil ich glaube, das wäre fast eine verklärte Sicht von der Welt. Dann wird man nur enttäuscht, weil so ist es halt einfach nicht.
Richtig, ja.
Ja, ja. Und du hast jetzt ja Unternehmen gegründet. Liegt das in deiner Familie? Wurdest du inspiriert? Hat dich jemand unterstützt? Hast du vielleicht auch alles selber erarbeitet? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Mama ist schon lange Unternehmerin in verschiedenen Bereichen. Mein Papa ist Bauunternehmer. Aber trotzdem würde ich sagen, war es nie so ein bewusstes Thema bei uns in der Familie. Also wir wurden diese Hinsichten eigentlich nie gepusht. Meine Mutter hat uns von Anfang an, also meine Geschwister und mich, immer unterstützt, dass wir an unseren Träumen festhalten, für unsere Träume losgehen. Und ich glaube, diese Unterstützung hat mich dann dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Ja, du hast auf LinkedIn geschrieben, Unternehmer-Mindset beginnt im Kindesalter. Finde ich ziemlich cool, dass du das in deine Arbeit mit einflechtest. Was kann man in deinen Augen machen, um Kinder auf das Unternehmertum vorzubereiten? Vielleicht, warum ist das auch so wichtig?
Also eben mir ist immer sehr persönlich wichtig, dass Kinder von vornherein und von klein auf lernen, sich auszuprobieren. Denn nur wenn wir Kindern die Möglichkeit geben, sich in verschiedenen Zeiten und Situationen auszuprobieren, können Kinder für sich selber herausfinden, wo möchten sie denn mal hin. Natürlich ändert sich das im Laufe der Zeit, mal die Wünsche und Vorstellungen, die man hat. Aber ich finde, umso mehr man Kinder ausprobieren lässt, umso mehr können sie ein Gefühl für die Welt und für sich selber entwickeln. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, wenn man die Kinder unterstützt, an ihren Träumen zu arbeiten, sagt, okay, es ist alles möglich. Und wenn Kinder da von klein auf in diese Richtung geprägt werden, bin ich davon überzeugt, dass der ein oder andere oder die ein oder andere sich auch mal traut, später mal zu gründen.
Du sagst, viel ausprobieren oder sich ausprobieren zu dürfen. Was könnte man noch machen? Wie könnte man das noch unterstützen in deinen Augen?
Also den pädagogischen Alltag finde ich auch wichtig, wenn man den sehr vielfältig gestaltet. Ich höre zum Beispiel auch gerne einen Podcast von Lea Sophie Kramer und Verena Pauster. Und da ging es auch vor kurzem darum, dass man die Kinder, vor allem die Mädels, mehr in Technikberufe bekommt und die für diese Bereiche ja, motivieren kann. Und ich finde gerade im Kindergarten ist es wichtig, wenn man die verschiedenen Bildungsfenster, die es so gibt, dass man die von allen Kindern ausprobieren lässt, dass man viel zum Thema Experimente macht, Thema Sprachförderung, dass wirklich alle Bereiche ausprobiert werden können, dass die Kinder so ein Gefühl haben und gleichzeitig auch, wenn Ideen im Kindergarten entstehen. Wir hatten jetzt zum Beispiel zwei Kinder, die, sag ich mal, wie ein Unternehmen gegründet haben. Die wollten eine eigene Schokoladenfabrik eröffnen. Also haben wir die Kinder diesen Prozess unterstützt bei der Schokoladenfabrikeröffnung. Am Schluss war wirklich, hatten wir einen Stand gebaut, es wurde selber Schokolade hergestellt, die Kinder haben dafür Werbung gemacht und so weiter. Und ich finde, wenn man solche Prozesse mit den Kindern gemeinsam geht, sie da unterstützt, kann man so positive Erfahrungen mit den Kindern gemeinsam sammeln, in der Hoffnung, dass sie es später vielleicht wieder aufgreifen in Art Gründungsidee.
Ja, richtig cool, dass ihr das auch macht mit den Kids. Würdest du sagen, sowas wie Lesen von zum Beispiel Biografien oder so, jetzt natürlich nicht im Kindergartenalter, aber so im Laufe des Lebens könnte auch unterstützen?
Ja, bestimmt. Weil, was ich ja vorhin eingangs mal gesagt hatte mit Lena Gerke, sich immer wieder bewusst zu machen, dass den wenigsten Menschen was in die Wiege gelegt wird, sondern die meisten etwas dafür bewusst tun müssen und den Weg ja so eingegangen sind, sage ich mal, und für ihre Träume losgegangen sind. Und da helfen natürlich Biografien. Und ich finde, selbst im Kindesalter kann man natürlich auch über Biografien sprechen, natürlich sehr heruntergebrochen, nicht wie es in einem wirklich originalen Buch auch steht.
Ja, und am Ende, wenn man dann ein bisschen älter ist in den Büchern, man sieht halt, dass dann doch auch Kompromisse eingegangen werden, dass irgendwie dafür was geopfert wurde. Und das sieht man so ja oft nicht, wenn man dann nur irgendwelche Nachrichtenartikel hört oder sieht, dass da alles irgendwie gerade natürlich irgendwie rosig läuft oder auch nicht so rosig, wie auch immer. Aber was wir oft vergessen, ist, wenn wir den Erfolg von anderen Personen sehen, dass da ja auch wirklich für gearbeitet wurde, dass Kompromisse eingegangen wurden, dass dafür andere Bereiche zurückstecken mussten.
Ja, richtig, genau.
Ja. Wie ist das bei dir? Wie sieht dein Alltag aus? Weil du hast ja wirklich viele Projekte und einige Unternehmen am Start. Ja, nimm uns gerne mit.
Also mein Alltag ist sehr strukturiert und also ich arbeite meist von montags bis freitags, versuche mir mittlerweile, es hat am Anfang natürlich auch nicht so gut geklappt, mir die Wochenenden freizunehmen und ich arbeite in Arbeitsblöcken, dass ich einfach wirklich mal 2 Stunden konzentriert in einem Projekt arbeiten kann, da auch den Fokus halten kann und dann geht es zum nächsten Arbeitsblock. Ein Arbeitsblock ist zum Beispiel E-Mails beantworten, ein Arbeitsblock ist dann das Projekt 1, was ich gerade bearbeite, dann kommt das Projekt 2 oder ähnliches. Also so versuche ich meine Woche nach Blöcken einzuteilen, habe bestimmte Zeitfenster am Tag für Calls oder für Interviews oder ähnliches, dass ich da wirklich gut strukturiert durch den Tag komme, ohne abends gestresst ins Bett zu fallen.
Wie häufig funktioniert das?
Ich sage mal so, zu 80% läuft es ganz gut, aber da ich mittlerweile 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe,
Wow.
läuft es natürlich nicht immer nach Plan. Natürlich kommen dann Krankmeldungen rein, der Dienstplan muss neu geschrieben werden und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, zu 80% läuft es mittlerweile ganz gut. Das hat aber auch wirklich 5 Jahre gedauert, bis ich wirklich in diesem Arbeitsfokus, sage ich mal, mit dieser Struktur wirklich sehr gut klarkam.
Ja.
Weil das ist aber am Anfang, wenn man gründet, man bekommt viele Hilfestellungen, aber wie man wirklich seinen Arbeitsalltag strukturiert und dass man so eine selber eine Disziplin an den Tag legen muss, dass man, sage ich mal, sein eigener Mitarbeiter, aber sein eigener Chef auch sein muss gleichzeitig. Ich finde, das vergessen viele so in der Gründung und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man das von Anfang an sich gut strukturiert, dass man da schnell in seine Selbstständigkeit auch reinkommt.
Finde ich total spannender Punkt, weil genau das kenne ich auch. Neben den Zeitblöcken, was sind da deine Tipps, sich selber zu disziplinieren, sozusagen?
Also einmal wirklich diese Zeitblöcke und gleichzeitig auch bewusst Mittagspausen einzuplanen. Am Anfang habe ich es geschafft, den ganzen Tag nichts zu trinken, nichts zu essen, was natürlich irgendwann auf dem Körper sich ja so ausgezeigt hat. Aber also einmal ist natürlich wichtig, Arbeitsblöcke zu haben, gleichzeitig sich Pausen zu nehmen, weil ich finde, wenn man kurz eine Pause hat, mal in der frischen Luft kurz war, oder ich gehe dann mit dem Hund eine Runde spazieren, dann ist man wieder, also ich bin dann auf jeden Fall wieder motivierter. Und dann mache ich mir eine To-Do-Liste für den Tag und ich liebe es, wenn ich die To-Do-Liste durchstreichen kann. Also ich habe keine digitale To-Do-Liste, sondern ich schreibe es wirklich noch mit Hand. weil ich das ein super tolles Gefühl finde, am Abend einen Block vor mir zu haben, zu sehen, okay, ich konnte alles durchstreichen. Gleichzeitig ist es, finde ich, auch so ein Tipp, dass man sich wirklich lieber weniger To-Dos für den Tag vornimmt und alle erreicht und vielleicht noch ein To-Do vom nächsten Tag mit aufnehmen kann, wie dass man am Schluss zu viel To-Dos offen stehen hat und dann wirklich frustriert Feierabend macht.
Ja, passiert mir oft genug, deswegen kann ich den Tipp nur unterschreiben, weil man einfach immer mehr machen kann. Es hört ja nicht auf. Es gibt immer noch ein To-Do mehr und noch eins und noch eins. Ja, und das kann wirklich schnell zu Frustrationen führen.
Ja.
Jetzt bin ich ganz gespannt, was du sagst zum Thema Sichtbarkeit, weil als Gründerin, du brauchst die Sichtbarkeit, du möchtest die Sichtbarkeit, weil die dich natürlich voranbringt. Wie sieht Sichtbarkeit in deinem Alltag aus? Also was sind deine Ziele und wie schaffst du es?
Also wenn ich so auf die letzten 7 Jahre zurückblicke, hat sich meine Sichtbarkeit auf jeden Fall sehr geändert. Denn als ich damals meine erste Sportkita in München gegründet habe, habe ich wirklich an Spielplätzen noch Aushänge verteilt, die ganz klassisch mit Kabelbinder an die Türen von den Spielplätzen befestigt, bei verschiedenen Ärzten ausgehändigt, weil ich dachte, okay, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon Instagram gab, auf jeden Fall war es noch nicht so aktiv, wie es jetzt ist. Und ich dachte mir nur, okay, wie werde ich als Kita in München zwischen anderen Kitas sichtbar? Und das war so mein erster Weg, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und mittlerweile ist natürlich Social Media ein ganz guter Weg, sichtbar zu werden, einmal mit Instagram, Facebook, TikTok oder LinkedIn.
Habt ihr da eigene Kanäle?
Genau, ich habe für jede Kita eigene Kanäle, also auf Instagram. Und LinkedIn mache ich quasi, schreibe ich über mich als Person, als Personal Brand. Wurde letztes Jahr von Business Insider auch zur Zukunftsmacherin 2023 ausgezeichnet. Versuche jetzt, diesen Titel aller Ehre zu machen und möchte quasi dem Thema Kita in Deutschland mehr Sichtbarkeit geben. Und da bin ich gerade dabei, mir das ganze Konzept zu erarbeiten. Ist natürlich im Alltag immer schwer, wirklich so sichtbar zu sein, wie man es eigentlich möchte. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, da mehr Disziplin daran zu legen, dass da einfach noch mehr Sichtbarkeit kommt. Nicht nur unbedingt für meine eigenen Unternehmen, sondern auch um diesem Thema Kita in Deutschland mehr Gesicht zu geben.
Ja, in dem Konzept, was du schreibst, was kommt da so vor? Also was könnten da so, jetzt mal so aus dem Bauch heraus, auch wenn das noch nicht final steht, aber was könnten da so Tipps und konkrete Schritte sein, in die Sichtbarkeit zu gehen mit Kitas?
Also einmal finde ich es ganz hilfreich, wenn man Einblicke aus dem Alltag zeigt. Natürlich muss man hier Datenschutz beachten, dass man die Kinder natürlich nicht zeigt und so weiter. Aber einmal finde ich es wichtig, Einblick in den Alltag zu zeigen. Kann man natürlich über Fotos oder über Reels. Und der andere Aspekt über LinkedIn, Einblicke zu geben, wie es denn hinter den Kulissen vom Kita-Alltag als Kita-Trägerin aussieht oder als Kita als Unternehmen aussieht, dass man wirklich so beide Seiten bespielt, weil ich finde es hilfreich, wenn man Social Media nutzt, weil ich finde, es ist erstmal kostenlose Werbung. Wir können ja dankbar sein, dass wir mittlerweile Social Media nutzen können, weil früher muss man für Flyer und so weiter wirklich sehr viel Geld zahlen und jetzt haben wir die Chance, Social Media als Marketingkanal zu nutzen und der ist ja erstmal kostenlos, wenn ich keine Ads schalte und deshalb finde ich, so ist so ein Appell immer an alle und auch an mich selbst, dass man das einfach mehr nutzen sollte, dass man immer mehr in die Sichtbarkeit kommt, um für sein Unternehmen natürlich Werbung zu machen, um neue Mitarbeiter zum Beispiel auch zu akquirieren oder neue Kunden.
Ja, und was du als Personal Brand, was postest du da so? Wo hast du das Gefühl, was funktioniert für dich besonders gut?
Also auf LinkedIn funktioniert ganz gut, dass ich so von dem Arbeitsalltag als Kita-Trägerin berichte und auch, wir haben ja aktuell eine Kita-Krise in Deutschland, die ist ja in aller Munde und darauf aufmerksam mache, okay, was können wir denn tun, dass die Kita-Krise ein Ende hat, weil ich finde, oft verlieren wir uns in dieser LinkedIn-Bubble, in diesem alle meckern, aber keiner ändert was. Und ich versuche gerade zu sagen, okay, es ist halt Status quo, der ist vielleicht gar nicht toll, aber das und das können wir tun, dass wir das Ganze ändern. Und auf Instagram teile ich eher so Tipps und Tricks für den Kita-Alltag als Führungskraft und versuche da mein Wissen von den letzten Jahren, weil ich war ja selbst mal Erzieherin, ich war Kita-Leitung, bin jetzt Kita-Trägerin und Unternehmerin, versuche da meine gesammelte Erfahrung weiterzugeben, um der Hoffnung der einen oder dem einen oder anderen dann einfach da weiterzuhelfen beruflich.
Voll spannend. Wie wird man denn von Erzieherin zur Kita-Trägerin und Unternehmerin? Was hast du da damals gebraucht?
Also einmal war es wirklich diese Vision. Ich hatte schon mit 16 Jahren, wo ich damals die Ausbildung angefangen hatte, den Wunsch, meinen eigenen Sportkindergarten zu gründen. Und da war gleich
mal. Was ist ein Sportkindergarten?
Prinzipiell, sag ich mal, die Elemente aus dem normalen Kindergarten, wie man es so kennt, sind dabei. Und zusätzlich machen wir jeden Tag mit den Kindern verschiedene Bewegungsangebote ohne Leistungsdruck. Also es geht wirklich darum, den Kindern Freude an Bewegung zu vermitteln, dass die Kinder Bewegungserfahrungen in verschiedensten Bereichen sammeln können, um das einen Grundstein zu haben für ihr späteres Leben, Bewegung weiter in ihren Alltag mit einfließen zu lassen. Und gleichzeitig fördert Bewegung halt ganz viel, zum Beispiel soziale Kompetenzen. Ich lerne in der Sportstunde mal abzuwarten. Ich lerne über mich, über meine Grenzen hinauszugehen. Ich lerne anderen, vielleicht andere im Alltag zu unterstützen. Also Bewegung macht ganz viel für die kindliche Entwicklung. Und da versuchen wir eben so einen guten Grundstein durch die Bewegung zu legen, um die Kinder bestmöglich aufs Leben vorzubereiten.
Ja, voll schön. Und du hast ja vorhin vom zweiten Kita-Konzept gesprochen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, Erfolgskindergarten.
Erfolgskita, genau, ja.
Erfolgskita. Was ist da das Konzept dahinter?
Hier ist einmal so, dass ich eine Mastermind ins Leben gerufen habe für Kita-Leitung, also Führungskräfte. Wir treffen uns alle 2 Wochen online via Zoom und hier gebe ich fachlichen Input über aktuelle Herausforderungen der Kita-Leitung und gleichzeitig ist ein Online-Kurs im Hintergrund, damit die Leitung sich, sag ich mal, bestmöglich auf den Alltag als Kita-Leitung vorbereiten können. Und die andere Säule von Erfolgskita ist die Gründung von Betriebskindergärten. Bedeutet, ich unterstütze als externe Beraterin Unternehmen bei der Gründung von Betriebskindergärten, weil Fakt ist, wir haben Kita-Platzmangel aufgrund des Fachkräftemangels und wenn die Unternehmen eigene Kitas in ihrem Unternehmen integrieren, haben wir die Chance, dass die Eltern zum einen mehr Betreuungsplätze wiederfinden, die Eltern, egal ob Frau oder Mann, früher aus der Elternzeit zurückgehen. Steuerliche Vorteile hat es natürlich auch. Und für Erzieher ist es mittlerweile attraktiver, in einem Unternehmen in der Kita zu arbeiten, als vielleicht bei der Stadt oder bei der Kirche. Und so bekommt man einfach andere Fachkräfte in seine Kita, die man vielleicht sonst nicht finden würde.
Super spannend. Das heißt, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet, das hat noch keine Kita, man könnte sich an das Unternehmen wenden, dass es ein Need ist und das Unternehmen würde sich dann an dich wenden.
Richtig, genau, ja.
Ab wie viele Mitarbeiter machen das Unternehmen überhaupt oder ab wie viele Mitarbeiter macht das Sinn, Unternehmenskita zu haben? Gibt's da eine
Größe? Es lohnt sich mittlerweile schon ab einer Gruppe, das sind im Kindergarten 25 Kinder oder in der Krippe 10 oder 12 Kinder, je nach Bundesland. Wenn man mit seinen eigenen Reihen die Kita-Plätze nicht vergeben kann, weil einfach zu wenig Bedarf vielleicht für 1-2 Jahre ist, kann man dann auch die Plätze extern von anderen Unternehmen besetzen lassen oder die Kinder aus der Gemeinde aufnehmen. Also da ist ganz viel Flexibilität und ich als Beraterin unterstütze dann quasi den ganzen Prozess, dass quasi das Unternehmen, was eine Betriebskita errichtet, da keine zusätzliche Arbeit hat und überreiche dann den Schlüssel, sobald die Kita schlüsselfertig ist. Oder begleite dann noch den Prozess erste halbe Jahr, dass das Team gut ankommt, dass die Eltern gut ankommen, die Kinder gut ankommen, dass da von Anfang an eine gute Qualität in der Pädagogik herrscht.
Das heißt, es braucht auch gar nicht unbedingt ein Unternehmen mit einer gewissen Größe zu sein, sondern vor allem der Bedarf in der Richtig. Gegend, im Unternehmen selber, in der Stadt.
Genau, es gibt auch immer mal wieder die Fälle, dass sich Unternehmen zusammenschließen und irgendwo gemeinsam einen Ort finden, sagen, okay, hier entsteht die Kita, entweder hat das ein oder andere Unternehmen Platz dafür oder man lässt das Ganze bauen und dann kommen von verschiedenen Unternehmen die Kinder zusammen. Also da gibt es ganz verschiedene Modelle, kommt immer aufs Unternehmen an oder auf die Region auch.
Ja, jetzt hast du, oder im Vorgespräch habe ich dich schon mal nach einem Lieblingsbuch gefragt. Du hast es mir noch nicht verraten, aber du hast so angefangen zu strahlen und jetzt auch wieder. Ich bin total gespannt, was dein Lieblingsbuch ist.
Also ich muss sagen, ich habe sogar einige Lieblingsbücher, aber jetzt im Rahmen dieses Podcasts würde ich das Buch Ich kann das von Bodo Schäfer empfehlen. Und warum? Weil ich finde, umso erwachsener wir werden, umso älter wir werden, glauben wir nicht mehr so an unsere eigenen Kräfte, die in uns stecken und an so unsere eigenen Stärken. Und dieses Buch hat mich wieder daran erinnert, an meine eigenen Stärken zu glauben. Ich finde, deswegen ist es tolle Empfehlung, im Erwachsenenalter dieses Buch zu lesen, um vielleicht sich doch seine eigenen Träume zu verwirklichen, ob privat oder beruflich.
Was glaubst du, woran liegt das, dass wir das verlernen? Du hast jetzt den Kontakt zu den Kindern, die das vielleicht innerlich noch so wissen Und intuitiv wissen, was glaubst du, warum ändert sich das?
Ich glaube, dass einmal schlechte Erfahrungen sind, die wir so im Leben erfahren und die Erfahrung vielleicht nicht aufarbeiten. Man spricht ja auch von Glaubenssätzen, was man so von außen, von Stimmen von anderen gehört hat. Und dass man das so manchmal tief sitzt, dass deshalb der ein oder andere nicht mehr an seine eigenen Träume oder an seine eigenen Stärken glaubt.
Ja. Und was hat dich besonders an dem Buch begeistert?
Ich fand es schön, dass es kein so typischer Ratgeber war, sondern dass es einmal so eine Geschichte verpackt war. Man konnte sich, also ich konnte mich sehr, sehr gut hineinversetzen und danach einfach wieder so die Motivation zu haben, ja, ich kann alles schaffen, wenn ich selber daran glaube und lasse mich nicht von anderen kleinreden oder mir meine Wünsche ausreden.
Ja, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil das klingt wirklich, wirklich gut. Genau, das habe ich dich auch im Vorgespräch schon gefragt. Und jetzt noch einmal für alle, weil mir das Thema so am Herzen liegt und weil mich das so begeistert, zu hören, was machen andere, wie machen andere das ins Thema Geld investieren. Vor allem du als Unternehmerin hast wahrscheinlich nochmal einen anderen Blick darauf. Die Frage also, investierst du und wenn ja, worin?
Also, das ist ein wirklich sehr spannendes Thema und ich muss auch sagen, dass ich noch nicht so tief drin bin, wie ich es mir selber wünschen würde. Aber ich habe schon lange, mache ich eine ETF-Sparplanung. Ich glaube mittlerweile schon seit ich Anfang 20 bin. Und es ist relativ breit gefächert. Und ich habe da auch einen Finanzexperten an meiner Hand, der das immer für mich gemacht hat. Also ich habe das immer jetzt bis dato abgegeben. Ich war einfach froh, dass sie überhaupt getan haben. Mittlerweile sage ich mir, okay, jetzt habe ich das viele Jahre abgegeben und für mich machen lassen. Jetzt möchte ich die Macht selber übernehmen und möchte mich jetzt in dieses ganze Thema einlesen, um dann zu wissen, okay, wo investiere ich denn am besten? Was ich aber auch mache, ist, dass ich 10% von meinen Einnahmen monatlich auf die Seite lege.
Okay, so ganz klassisch für den Notgroschen, wie das einige nennen.
Genau, einmal für den Notgroschen und bei dem einen oder anderen Konto bekommt man jetzt endlich mal wieder auch ein bisschen Zinsen.
Yes, finally.
Aber ich finde es immer wichtig zu wissen, wenn die Waschmaschine mal kaputt geht oder die Spülmaschine, dass man sich immer wieder eine neue kaufen kann. Und das geht bei mir am Anfang vom Monat automatisch weg. Und natürlich kann ich jederzeit darauf zurückgreifen, wenn ich es wollen würde. Aber ich finde, wenn es am Anfang des Monats schon weggeht, zur Seite geht, dann ist es nicht mehr so greifbar. Und ich finde es immer ein ganz guter Tipp, wenn man sparen möchte.
Ja, voll. Ich habe letztens gelesen, dass das Konzept Pay Yourself First heißt, also bezahl dich selbst zuerst. Dass es genau das ist, nämlich bevor du alle anderen bezahlst oder sagen wir, bevor du die Miete bezahlst, bevor du irgendwie, ja, was auch immer dir kaufst, erstmal das Geld zur Seite zu legen für dich selber, für deine Sicherheit oder für dein Sicherheitsempfinden, für eben alles, was noch passieren kann und dann den Rest zu bezahlen. Heißt natürlich nicht, irgendwie, dass am Ende gar nichts mehr übrig ist, um deine Miete zu bezahlen, aber vor allem, wie du gesagt hast, ne, das Gefühl, okay, es ist weg, ich habe es vielleicht gar nicht gesehen, gar nicht wirklich mitbekommen, ich kann es also gar nicht ausgeben, aber es ist trotzdem bei mir. Es liegt auf dem Konto, worauf ich Zugriff habe.
Richtig, und vielleicht für die einen oder anderen am Anfang auch einfacher, Geld zu sparen. Weil viele haben ja beim Geld investieren Angst, dass es ja weg ist. Natürlich ist da immer, je nachdem, wie man investiert, ja auch immer ein Risiko dahinter. Und wenn man sagt, okay, ich lege erstmal 10% zur Seite, dann kann ich jederzeit darauf zurückgreifen, ist, glaube ich, schon mal so der erste Anfang, wenn man Geld zur Seite legt. Und dann der zweite Schritt zu sagen, okay, ich befasse mich mit dem Thema Investieren und kann entweder von dem gesparten Geld ein bisschen was investieren oder ich nehme eine neue Summe von meinen Einnahmen. Ich sage immer, selbst wenn es nur 40, 50 Euro im Monat sind, die man investiert, ist schon mal mehr, wenn man gar nicht investiert.
Ja, absolut. Absolut. Und selbst man kann ja theoretisch mit sogar noch weniger anfangen. Ich glaube,
richtig, genau.
Ab 25 Euro geht das, glaube ich.
Ja.
Ja, ja. Und in deiner Familie, aufgewachsen mit Unternehmereltern, wie war das Thema da für dich? Wurdest du irgendwie früh darauf aufmerksam gemacht, so hey, du musst irgendwie für deine eigene Altersvorsorge zum Beispiel irgendwie sorgen oder habt ihr da kaum drüber gesprochen oder wie war das Thema vorhanden sozusagen?
Also meine Mama hat immer darauf geachtet, dass wenn wir Geld geschenkt bekommen zur Kommunion oder zum Geburtstag oder ähnliches, und ich habe dann auch mal Fanjobs gemacht, dass wir das Geld zur Seite legen. Also es gab ein klassisches Sparkonto und da haben wir dann früher auch das Geld immer draufgelegt. Natürlich durfte man auch was für sich selber behalten, um mal in ein Spieleparadies zu gehen oder ähnliches, seine erste Hose zu kaufen. Aber meine Mama hat da schon darauf geachtet, dass wir Geld zur Seite legen, weil ja klar war, irgendwann kommt der Führerschein, wir möchten alle einen Führerschein machen, dass für so einen Invest auf jeden Fall das Geld da ist. Da hat man einfach gelernt, okay, der Führerschein hat Summe X gekostet, ich weiß schon gar nicht mehr, was er damals gekostet hat. Und da war klar, das war das Ziel, den möchte ich finanzieren, also muss natürlich entsprechend Geld auf die Seite gelegt werden. Und da bin ich meiner Mama schon sehr dankbar, dass ich den Umgang mit Geld so gelernt habe und trotzdem die Chance hatte, auch Geld auszugeben, weil ich finde, Geld darf ja auch fließen, Geld darf Spaß machen und man muss es nicht nur bei sich bunkern, sondern ich finde, wir leben nur einmal. Ich finde, wenn man einen guten Mittelweg findet aus Sparen und aus Genuss, nenne ich es mal, ist, glaube ich, ein guter Mittelweg.
Richtig guter Punkt. Wofür gibst du am liebsten dein Geld aus?
Urlaube.
Urlaube. Du hast mir vorhin erzählt, was dein letzter Urlaub war.
Ja, ich
Willst
war
du
3 Wochen
berichten?
in Mexiko.
Cool. Hast du sonst noch anderes, also irgendwie Highlights, Reise-Highlights, die du empfehlen kannst?
Ja, ich war letztes Jahr in Afrika, in Tansania, habe dann eine Safari gemacht und die ging 5 Tage mit Übernachten im Camp und so weiter. Und ich muss sagen, es war der beeindruckendste Urlaub, den ich je erlebt habe, denn durch dieses, wir hatten einen Ranger, sag ich immer, der uns da durch die Wüsten gefahren hat und wir gemeinsam Tieren Ausschau gehalten hatten. Und ich fand, das war so beeindruckend, dieses Beobachten von den Tieren und zu schauen, okay, welches Tier entdeckt man, wo ist das Tier gerade, man war so im Hier und Jetzt. Sonst liegt man am Strand und liest und macht das und das. Und ich finde, durch diese Tiersafari war ich richtig im Hier und Jetzt und habe in den 5 Tagen mich mehr erholt gefühlt gehabt als 1,5 Wochen, wo ich auf den Malediven war.
Wow, ja, wow, das klingt echt cool. Ja, Nicole, meine letzte Frage schon. Und zwar, wohin geht die Reise? Was darf noch passieren in den nächsten Jahren? Was darf kommen?
Also ich wünsche mir, dass die Kita-Branche mehr positive Anerkennung in Deutschland bekommt und dafür stehe ich jeden Tag auf und kämpfe dafür. Denn ich finde, Bildung findet nicht erst in der Schule statt, sondern Bildung beginnt schon in der Kita. Und dafür brauchen wir tolle Orte, dass Bildung entstehen kann und tolle Pädagogen, die die Bildung der Kinder unterstützen.
Ja, und nicht nur Bildung, auch soziale Kompetenz, ne? Das ist ja genau das, womit wir dann den Rest unseres Lebens leben müssen.
Das stimmt, ja.
Also mit der sozialen Kompetenz von den anderen und der eigenen. Ja.
Ja.
Ja. Und privat, beruflich, irgendwas Konkretes, irgendwelche Ziele?
Nö, privat habe ich so für mich keine Ziele, außer dass ich sage, okay, ich wünsche mir, dass meine Familie, meine Freunde, wir alle ein gesundes, glückliches Leben haben. Ich finde, dass beim Erreichen von Zielen geht es sehr oft immer unter, weil viele stehen jeden Morgen nur für irgendwelche Umsatzziele auf. Aber meiner Meinung nach gibt es mehr als nur Umsatz. Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Fixkosten im Monat decken. Aber ich finde, Gesundheit, Freude am Leben ist für mich mehr wert als jedes Umsatzziel.
Okay, für alle, die jetzt Lust haben, sich mit dir zu connecten, wie geht das?
Gerne auf LinkedIn unter meinem Namen oder über meine Website oder natürlich über meinen Instagram-Kanal nicolehoffmann.erfolgskita oder vielleicht wirst du den einen oder anderen Link ja vielleicht auch in die Shownotes packen.
Genau, werde ich alles verlinken. Okay, dann vielen, vielen Dank für die schönen Insider-Tipps, für deinen Buchtipp, für die Einblicke, ja, hinter die Türen der Kitas in Deutschland und vor allem hinter deinen natürlich. Und vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung, es war sehr schön.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Schau auf jeden Fall bei Nicole Hoffmann vorbei. Und wenn du mein Buch noch nicht kennst, Sichtbar werden, die 21-Tage-Challenge, dann schau auf jeden Fall bei Amazon vorbei. Dort erhältst du 21 Tage lang richtig, richtig gute Tipps, wie du dich als Gründerin, als selbstständige Person, als kreative Person mit deinen Herzensbotschaften und deinen Angeboten zeigen kannst. Und das Beste, du erhältst schon mal einen Einblick in die ersten 3 Tage. Dazu kannst du einfach auf Instagram unter @katharinaheilen dem Link folgen und dir eine Leseprobe herunterladen und dann schon mal mit den ersten 3 Tagen starten. Ich empfehle dir, mach auf jeden Fall die Action Steps am Ende, die Übungen, denn die machen den entscheidenden Unterschied. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge.